Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 18 der Linear-Algebra-Vorlesung im Sommersemester 2020. Und in Skript 18 und 19 werden wir jetzt die allgemeine Normalform, die Jordan-Normalform, kennenlernen und damit Kapitel 3 beenden. Im Abschnitt 13 werden wir erstmal die Zerlegung von unserem Vektorraum V als direkte Summe bezüglich einem Operator T etablieren. Und im Abschnitt 14 werden wir dann die Jordan-Ketten und Zellen einführen. Und das werden wir im Skript 19 fortsetzen. Also in Skript 13 betrachten wir direkte Summen. Wir fangen an mit Lemma 18.1. Lemma 18.1 ist wieder Richtung Erinnerungen aus Lineare Algebra 1 im Kapitel über Quotientenräume und direkte Summen und so weiter. Also ich habe Lemma 18.1 nochmal ausführlich hier als Aussage gegeben und die Details zum Beweis wurden im Übungsblatt als Aufgabe weitergeleitet. Also sei V ein K-Vektorraum und W1 bis WK unter Räume. Die folgenden Aussagen sind äquivalent zueinander. Erstens, W1 bis WK sind voneinander unabhängig. Das heißt, jedes Mal, dass wir Alpha I in WI wählen, für I von 1 bis K, so dass die Summe der Alpha I gleich 0 ist, dann muss jede Alpha I gleich 0 sein. Das ist die Bedeutung davon, dass W1 bis WK voneinander unabhängig sind. Zweitens, WJ-Durchschnitt mit Summe W1 plus W2 plus WJ minus 1 ist trivial, also dieser Durchschnitt trivial ist für alle J von 2 bis K. Und drittens, wenn wir BI als Basis von WI nehmen, dann ist die Vereinigung B, Vereinigung I von 1 bis K der BI, ebenfalls eine Basis für die Summe W1 plus W2 plus und so weiter plus WK. Okay, nehmen wir 8. 10.1 über direkte Summen bzw. Summen von Unterräumen wird uns sehr hilfreich sein. Ich will noch direkt an direkte Summen und die Notation von direkte Summen, die wir in Linear Algebra 1 gesehen haben, erinnern. Wir schreiben, dass W die direkte Summe von W1 plus WK ist, wenn eine der äquivalenten Bedingungen von Lemma 18.1 gilt. Und Primzerlegungssatz 18.2 besagt, sei V ein endlich-dimensionaler K-Vektorraum und T in LVV. Wir setzen Minimalpolynom von T ist P. Sei P gleich P1 Potenz R1 bis PK Potenz RK die eindeutige Primfaktorisierung in Kx von P. Wobei die PI verschieden normierte irreduzible Polynome in Kx sind und die RI natürliche Zahlen, die Potenzen sind natürliche Zahlen. Wir setzen WI definieren wir als der Kern von dem Operator Pi von t Potenzial i. Das machen wir für jeden i von 1 bis k. Dann sind die WET invariant. Das wissen wir, das haben wir in Skript 16, Beispiel 16.2 bewiesen. Gut, also die WI sind T-invariant, das wissen wir schon, aber darüber hinaus gilt erstens, dass W die direkte Summe der W1 bis WK ist und zweitens, dass die Minimalpolynome von TWI ist genau die Potenz PI Potenz RI für alle I von 1 bis K. Das ist der Primzerlegungssatz. Es genügt, diesen Satz zu zeigen für zwei Faktoren, also wenn K gleich 2. Und dann können wir den Satz per Induktion beweisen für den allgemeinen Fall. Also wir werden uns jetzt konzentrieren auf den Fall, wo wir nur zwei Faktoren haben. Und das ist unsere Proposition 18.3. 18.3 besagt, sei V ein endlich dimensionaler K-Vektorraum, T in LVV. Wir nehmen an, das Minimalpolynom von T zerfällt als Produkt M1 mal M2 mit GGT von M1, M2 gleich 1, also M1 und M2 sind zueinander relativ prim. Wir setzen VI ist Kern von MIT für i gleich 1 bis und 2. Dann gilt V ist die direkte Summe von V1 plus V2 und Minimalpolynom von TVI ist gleich MI für i gleich 1 oder 2. Gut, das wollen wir jetzt eben beweisen. Und der Beweis besteht aus mehrere Behauptungen, die werden alle der Reihe nach beweisen. Genauer gesagt, drei Behauptungen. Gut, das wollen wir jetzt beweisen. Und wir fangen an mit der Tatsache, dass man die 1 als lineare Kombination von diesem 2 relativ prim Polynome schreiben kann. Also die 1 ist M1 Q1 plus M2 Q2 für geeignete Polynome Q1 und Q2 in K von X. Und wenn wir das für die lineare Operatoren schreiben, bedeutet das, I, also das Identitätsabbildung, ist gleich M1 ausgewertet in T mal Q1 ausgewertet in T plus M2 ausgewertet in T mal Q2 ausgewertet in T. Das ergibt uns die Gleichung Stern. Und jetzt behaupten wir, dass V1 genau Bild von M2 von T ist und umgekehrt V2 ist Bild von M1 von T. Gut, wir beweisen die erste Behauptung. Wir wissen ja, dass M von T gleich 0 ist. Also M1 von T mal M2 von T gleich 0. Weil M ja Minimalpolynom von T ist. Also sehen wir, dass Bild von M2 von T liegt im Kern von M1 von T. Das ist genau, was das hier diese Gleichung besagt. Umgekehrt sei nun V in Kern von M1 von T. Dann sehen wir aus Stern, dass man V schreiben kann als Q1 von T mal M1 von T von V plus M2 von T mal Q2 von T von V. Der erste Term ist ja 0, weil wir V in Kern von M1 von T angenommen haben. Und der zweite Term liegt im Bild von M2 von T, wie behauptet. Für die zweite Behauptung, wir sagen jetzt, dass V die direkte Summe von V1 und V2. Ja, das wollen wir zeigen. Erstmal wollen wir zeigen, dass es überhaupt die Summe ist und zweitens, dass der Durchschnitt von diesen zwei Unterräumen eben trivial ist. Okay, gut, sei V in V. Wegen Stern können wir das nochmal ausnutzen und schreiben, dass V ist gleich M1 von T mal Q1 von T, alles ausgewertet in V, plus M2 von T mal Q2 von T, alles ausgewertet in V. Jetzt schauen wir uns mal diese zwei Terme genau an. Wegen unserer ersten Behauptung haben wir, dass dieser erste Term im Bild von M1 von T, also in V1, wegen Behauptung 1, und der zweite Term ist ja im Bild von M2 von T, und wegen Behauptung 1 ist das eben in V2. Also V in V ist die Summe von einem Vektor, was im V1 liegt und ein Vektor, das in V2 liegt. Also V ist die Summe V1 plus V2. Jetzt wollen wir zeigen, dass diese die Summe direkt ist. Also sei V in V1 Durchschnitt V2. Jetzt wegen Stern bedeutet das, wissen wir, dass V ist gleich Q, Q1t, M1t ausgewertet in V. Und das ist aber 0, weil V in V1 ist und V1 hier in V1, also ist das alles hier 0. Und das andere ist Q2 von T, M2 von T von V ist auch gleich 0, weil V in V2 auch liegt. Und damit haben wir unsere Behauptung gezeigt. Gut, sei nun mi tilde das Minimalpolynom von tvi für i gleich 1 bis 2. Wir wissen ja, dass die vi Kern vom mit sind. Also ist es klar, dass mi von tvi gleich 0. Das heißt, diese MI liegen im Annihilator-Idealen. Und per Definition vom Minimalpolynom bekommen wir, dass M1 Tilde teilt M1 und M2 Tilde teilt M2 und das Danny Doppelstern. Jetzt sagen wir noch, dass dieses Produkt M1 Tilde mal M2 Tilde im Annihilator von T liegt. Das berechnen wir. Wir schreiben uns erstmal einen Vektor V als Summe von einem Vektor in V1 und einem Vektor in V2. Und jetzt, wenn wir M1 Tilde, M2 Tilde von T auswerten in V. Und wir hoffen, dass wir immer 0 bekommen. Ja? Gut. Also M1 Tilde T, M2 Tilde T ausgewertet in V2 plus V1 ergibt uns diese, nach dieser Rechnung M1 Tilde T von M2 Tilde T von V2 plus M2 Tilde T von V1. Das ist aber gleich M1 Tilde T von 0, weil V2 in diesem Kern von diesem Operator liegt, plus M2 Tilde T von V1. Und das ist eben gleich 0, da M2 Tilde T von V1 in W1 liegt. Jetzt haben wir gezeigt, dass M2 Tilde mal M1 Tilde annihiliert unser T. Und das bedeutet wiederum, dass M1 mal M2, welches ja M ist, teilt M1 Tilde mal M2 Tilde. Und das nennen wir Trippelstern. Alle diese Polynome sind normiert aus Trippelstern und Doppelstern folgt nun, dass sie gleich sein müssen. Das heißt, mi Tilde ist gleich mi für i gleich 1 bis 2. Wir behaupten. Gut. Jetzt wollen wir einen Sonderfall anschauen von Satz 18.2. Das ist der Fall, wo alle diese Faktoren linear sind und die Ri die Potenzen 1 sind. Das heißt, dass P als Produkt von linearen Faktoren zerfällt, verschiedenen linearen Faktoren. Das ist ein Sonderfall, wo alle diese Potenzen 1 sind. In diesem Fall, was sind denn diese Wi? Wi ist Kern von T minus Ci. I, das ist genau der Eigenraum zum Eigenwert Ci. Der Satz ergibt also in diesem Fall, dass W die direkte Summe von diesen Eigenräumen ist. Das bedeutet wiederum, dass V eine Basis von Eigenvektoren hat. Und damit ist T diagonalisierbar. Das ist die Definition von Diagonalisierbarkeit. Wir haben damit die Umkehrung von Proposition 14.7 gezeigt. Das wurde damals versprochen. Wir haben nämlich gezeigt jetzt ein Diagonalisierbarkeitskriterium fürs Minimalpolynom. Wir haben gezeigt, Satz 18.4, dass T diagonalisierbar ist, genau dann, wenn Minpol von T zerfällt in verschiedene lineare Faktoren über K von X. Damit haben wir Abschnitt 13 beendet. In Abschnitt 14 werden wir jetzt Jordan-Ketten und Jordan-Normalformen anfangen und dann fortsetzen im nächsten Skript. Also ein Satz wie immer. V ist endlich-dimensionaler K-Vektorraum und T ist in LVV. Wir definieren jetzt, was eine Jordan-Kette ist. Seit C in kein Eigenwert von T und V1 ein Eigenvektor. Das heißt ja, dass C minus CI von V1 gleich 0 ist. Ja. Gut. Sei L in N natürliche Zahl und V2 bis VL Vektoren in V. Der Vektor Tupel V1 bis VL heißt Jordan-Kette der Länge L zum Eigenwert C, wenn gelten T minus CI von VI ist gleich VI minus 1 für I von 2 bis L. Und eben noch die Gleichung, die wir ohnehin hatten, für den Sonderfall i gleich 1, schreiben wir auch noch mit zur Vollständigkeit. T minus ci von V1 ist gleich 0. Das ist eine Jordan-Kette der Länge L zum Eigenwert c. Und Lemma 18.6 überlassen wir als Aufgabe im Übungsblatt, sei V1 bis VL eine Jordan-Kette zum Eigenwert C für den Operator T. Dann ist die Menge V1 bis VL, die ich hier Bestrich nenne, linear unabhängig und der Unterraum, der davon erzeugt wird, T-invariant. Dieser Unterraum W ist T-invariant. Wir können also Operator TW betrachten und die Behauptung ist, dass die Matrixdarstellung von TW ist diese L mal L Matrix. Das ist, heißt die Jordan-Zelle JL von C. Jordan-Zelle der Dimension L zum Eigenwert C. Und das ist die Matrix, die eben hier besteht aus C auf die Diagonale und 1 oberhalb der Diagonale und 1 parallel oberhalb der Diagonale und ansonsten die 0. Gut, dass diese Jordan-Zellen wenn uns jetzt die Baublöcke geben für die Jordan-Normalform im nächsten und letzten Skript vom Kapitel 3. Also tschüss und auf Wiederhören in Skript 19.